Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Podcast für die Abfallentsorgung, Recycling und Kreislaufwirtschaft. Ja, heute auch wieder an meiner Seite, leider nur virtuell, die liebe Julia Hobum in ihrer Funktion als Vorstände der DGAW bei uns im Podcast dabei, aber sie hat auch noch viele andere Hüte auf, zum Beispiel sind noch Geschäftsführerin der GRS Service GmbH. Aber da, das führe ich jetzt nicht weiter sondern herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du dabei bist.
Dankeschön, Tom. Auch schön, dass du dabei bist. Chefredakteur des EUWID, Tom Wilfer. Und natürlich fast schon hauptberuflich Podcaster, Tom. Ich muss. Nicht?
Ja, doch.
Doch, eigentlich doch schon, ne? Also ich habe gestern mit der Messe München sprechen dürfen, wegen anderer Themen. Und ich freue mich schon riesig aufs nächste Jahr, auf das Klassentreffen. Jetzt ist ja auch schon fast Dezember. Wir sind noch im November. Es ist ja die November-Ausgabe. Aber ich freue mich schon total auf nächstes Jahr. Das große Klassentreffen und wir mittendrin, Tom. Das wird richtig toll.
Ich freue mich auch sehr.
Wenn wir dann noch ein Team sind, ne?
Ich gehe davon aus, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, du hast schon einiges angeleiert. Bin sehr gespannt, was mich da erwartet und was wir da alles für tolle Aufgaben haben oder Gespräche führen können. Und dann, das ist bestimmt eine tolle Geschichte.
Ja, das wird mega. Ja, wollen wir anfangen mit den Themen, was so die Abfallwirtschaft gerade umhertreibt oder?
Das
wollen wir über andere Dinge reden?
Das machen wir gern. Ich muss jetzt mal also nicht, dass die Leute jetzt abschalten, aber ich würde mal nochmal so eine Warnung aussprechen, dass es vielleicht heute ein bisschen nicht technischer wird, aber vielleicht ein bisschen, wir gehen so ein bisschen so in so ein paar Rechtsthemen rein, was ja aber auch ganz gut passt zur zweiten Hälfte. Da haben wir ja auch einen Experten, was Abfallrechtsthemen angeht, zu Gast.
Ja. Aber ich muss tatsächlich gerade ein bisschen lachen, weil ich höre ja abends immer super gerne diese ganzen Podcasts zu True Crime und also ne, diese ganzen Verbrechen von nebenan. Und da geht es am Anfang auch immer, kommt auch so eine Warnung, wer, keine Ahnung, auf das und das empfindlich reagiert, der sollte bitte nicht zuhören. Und das hatte ich neulich auch so eine Spoiler-Warnung. Und dann kam einfach nur, ja, und das Gesicht lag im Blut und man konnte nichts erkennen. Und ich dachte, okay, das war jetzt nicht so gruselig. Tom, vielleicht wird es ja deswegen heute auch gar nicht so langweilig.
Nee,
wir probieren das irgendwie doch ganz amüsant rüberzubringen.
Ja, und es ist ja so, erstens ist es kein müssen wir keine Warnung aussprechen vor irgendwelchen Massakern oder so. Und auch sonst ist der Disclaimer vielleicht gar nicht angebracht, weil es sind ja durchaus Themen, die Branche beschäftigen und die für viele Unternehmen dann relevant sind. Und jetzt fange ich einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar mit der Abfallverbringungsverordnung, die Branche ja oder deren Novelle die Branche ja schon länger beschäftigt. Da geht es ja darum, ob und wie die Exporte bestimmter Abfallstoffströme geregelt bzw. verboten werden. Und da hat sich jetzt Mitte November der Rat, also die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament geeinigt auf neue Regelungen und da können wir ja mal zusammen drauf schauen.
Genau, also es geht um ein Verbot der Ausfuhr nicht gefährlicher Kunststoffabfälle in Nicht-OECD-Staaten. Und da waren tatsächlich bisher, das hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Zettel, waren gerade Indonesien, Malaysia und Vietnam besonders angefahren sozusagen. Also da haben wir ja relativ viel hin exportiert. Aber das Exportverbot gilt dann erstmal, aber tatsächlich auch erstmal nur, sozusagen für 3 Jahre. Und dann kann man neu prüfen lassen, ob man nicht in einem anderen Staat eine genau gleichwertige oder vielleicht sogar bessere Recyclingtechnik hat und dann auch entsprechend die Kunststoffabfälle wieder exportiert werden dürfen.
Genau, richtig. Diese Empfängerstaaten, die das weiterhin importieren wollen aus Europa, diese Abfälle, die können das beantragen und müssen dafür dann aber natürlich hohe Standards bei der Abfallbewirtschaftung vorweisen. Und so bleibt dann aber dennoch erstmal eine Lücke von mindestens 2,5 Jahren, wo diese Abfälle nicht in diese Länder geliefert werden können. Genau, das ist so.
Das genau, Thema. Was ich, was Ja, genau. Was mir aber tatsächlich auch noch aufgefallen ist, und da bin ich super gespannt drauf, jetzt kommt vielleicht doch kurz was Spannendes. Für Verstöße gegen die Bestimmungen der VVA sollen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen ausgesprochen werden. Das klingt schon so ein bisschen nach Schläge mit der Peitsche, oder?
Aber da sind wir hier wieder beim
Vor allem, Vollzug. Ihr habt das ja auch noch als Zitat gesetzt. Und ich dachte so, okay, was passiert dann? Gibt es dann die Schläge auf die Finger oder direkt auf den Hintern? Also ich bin mal gespannt, was wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein soll.
Es ist ja so, dass da viele Detailregelungen, zumindest jetzt bis heute, bis zur Aufnahme, noch gar nicht vorliegen. Aber ja, da muss man dann mal genau drauf schauen, was dann auch gerade diese Sanktionsthema anbelangt, wie das vielleicht dann ausgestaltet ist.
Genau, es soll ja dann auch noch so eine elektronische Schnittstelle für die Verbringung von Abfällen und entstehen. So ein bisschen Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das ist schon ein Thema, was man vielleicht erstmal leben muss, um zu gucken, wo es dann hakt. Vielleicht kann man das so sagen. Ist das, ja, ne?
Aber
doch,
was?
Man muss das erstmal leben.
Was ja auch ganz interessant ist, die Kunststoffabfälle, die nicht gefährlichen, da ist ja auf jeden Fall eine gewisse Zeit, wo das nicht möglich ist. Bei den anderen nicht gefährlichen Abfällen werden zwar die Regelungen, glaube ich, verschärft. Also die Standards müssen dann auch in den Empfängerländern erfüllt werden. Aber zumindest ist es da möglich, dass die Fristen, wenn die Fristen eingehalten werden, dass da ein nahtloser Übergang, also ohne Unterbrechung der Lieferung, möglich sein könnte. So, alles im Konjunktiv, aber...
Könnte. Hätte Fahrradkette. Wollen wir vielleicht so ein bisschen mal bei Kunststoffabfällen bleiben und auf das duale System schauen?
Das können wir machen, ja, genau. Dann
schauen also wir. Also wäre jetzt der Versuch eines halbwegs eleganten, einer halbwegs eleganten Überleitung. Was hältst du davon?
Genau, das können wir machen. Du meinst die Änderungen bei der Marktanteilsberechnung der dualen Systeme. Das Thema?
Genau, richtig. Um diese Wettbewerbsverzerrungen, ja, den Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen. Ja.
Genau.
Ja. Ich gucke gerade auf meine Notizen, die ich mir hier auch tatsächlich im Euvid dann auch nochmal in Orange angemarkert habe. Und frage mich gerade, warum ich die gestern noch interessant fand. Oder wichtig.
Ja gut, es ist ja insofern schon relevant. Da geht es ja um die Marktanteile der dualen Systeme. Und dann werden natürlich auch die Entsorgungskosten dann entsprechend der Marktanteile aufgeteilt.
Es geht um 1,3 Milliarden Entsorgungskosten. Die Zahl habe ich mir definitiv gelb angemarkert. Du kannst es leider nicht sehen. Wir nehmen heute nämlich ohne Kamera auf. Also ich muss heute aus der Stimme von Tom heraushören, ob er mit mir sauer ist oder nicht.
Ist er nicht?
Ist er nicht, gut. Das kannst du ruhig öfter sagen. Nee, aber tatsächlich 1,3 Milliarden Euro Entsorgungskosten, das ist ja schon eine Hausnummer. Und da soll eben präziser festgestellt werden, wie die tatsächlichen Marktanteile sind, um eben ja Hersteller oder ein duales System mehr oder weniger zu belasten, als es eigentlich tatsächlich notwendig sein sollte, dürfte. Ja.
Genau, und offenbar gab es da Probleme bei der Marktanteilsberechnung, bei den Leitlinien, welche Mengen man da reinrechnen oder rausrechnen kann. Und da gab es Diskrepanzen zwischen verschiedenen Berichtsformaten und Mengenströmen. Und so hat die zentrale Stelle Verpackungsregister sich bemüßigt gefühlt, die Regelungen anzupassen. Und das ist natürlich im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt sowie in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt erfolgt. Und ja, da wurden auch die Prüfleitlinien für die Systemprüfer dann entsprechend überarbeitet und angepasst. Und jetzt hat man die Hoffnung, dass man da tatsächlich die Marktanteile besser widerspiegeln kann.
Genau, und diese neuen Regelungen gelten eben auch für die Zwischenmeldungen der Systeme ab dem zweiten Quartal 2024 und für Jahresmeldungen ab dem Bezugsjahr 2024. Also es tritt dann tatsächlich im nächsten Jahr schon in Kraft und auch die Prognosen der Mengen sollen sich stärker an den Meldungen der Hersteller orientieren. Also das verknüpft man noch wesentlich mehr und geht da entsprechend in die Prüfung.
Genau. Also da gibt es veränderte Regelungen und jetzt machen wir mal wieder den Weg zurück auf die EU-Ebene. Also Rat und Parlament haben sich nicht nur auf Neuerungen bei der Abfallverbringungsverordnung geeinigt, sondern auch beim EU-Rohstoffgesetz, also dem Critical Raw Materials Act. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, beziehungsweise da geht es natürlich auch um den Recycling-Bereich. Und zwar wurde dort vereinbart, dass die EU spätestens 2030 über Kapazitäten verfügen muss, mit denen quasi 25% des Bedarfs strategischer Rohstoffe aus dem Recycling gedeckt werden müssen. Also das ist ja doch eine ganz ordentliche Quote. Im ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission lag diese Mindestvorgabe lediglich bei 15%. Also hat man da das ein bisschen erhöht und die Ambitionen quasi verschärft.
Weißt du eigentlich, wie diese Zahlen zustande gekommen sind?
Ich weiß nicht, vielleicht werden die gewürfelt.
Ja, den Verdacht habe ich tatsächlich auch ein bisschen. Ich hatte neulich ein ganz interessantes Gespräch mit einem Professor aus Österreich. Der hat gesagt, man sollte nicht die höchsten Quoten immer nehmen, sondern die optimalen Quoten. Da bin ich jetzt wieder so ein bisschen, ne, wie viel Energie stecke ich rein und wie viel Energie spare ich dann tatsächlich am Ende des Tages, weil ich den Primärrohstoff nicht abbaue. Also da wirklich mal, da sollte man vielleicht wirklich mal die Techniker wieder ranlassen, die Ingenieure, um die optimalen Recycling- oder Verwertungsquoten zu bestimmen, damit das Ganze auch irgendwie Sinn hat.
Absolut richtig.
Also ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil das wirkt immer wie so, ja, wie gewürfelte Zahlen. Findest du nicht?
Ja, absolut. Also und vor allen Dingen reicht es ja nicht, diese Zahlen festzulegen, sondern muss natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass dann die entsprechenden Kapazitäten auch errichtet werden können. Und bis 2030 ist es ja nicht mehr allzu lang. Also, zumindest.
Ja, und man braucht ja dann auch die Aufbereitungs- und Recyclinganlagen und die Projekte, und das muss ja alles noch viel wesentlich mehr gefördert werden. Und da tue ich mich einfach sehr, sehr schwer. Ich meine, wir haben vor 12 Jahren schon mal darüber gesprochen, dass wir, was die seltenen Erden angeht, noch viel mehr im Recycling tun sollten, und da ist bis heute nichts passiert.
Ja, absolut. Ich meine, dieser Critical Raw Materials Act sieht auch Verbesserungen bzw. Beschleunigungen bei Genehmigungsverfahren für die jeweils strategischen Aufbereitungs- und Recyclingprojekte vor. Also dort heißt es, dass maximal 15 Monate Dauer vorgesehen sind für solche Genehmigungsverfahren, und außerdem sind zentrale Anlaufstellen für die Genehmigungen geplant. Was das dann konkret bedeutet in Deutschland, ob es dann nur eine Behörde gibt, die diese Verfahren genehmigt, das würde ich jetzt mal bezweifeln angesichts des Föderalismus, aber ja, bin gespannt.
Naja, trotzdem wieder ein Kritiker. Der BDE hat gesagt, das ist nicht der große Wurf. Zumindest habt ihr das so zitiert. Und Peter Kurt beklagte die Verlängerung als vertane Chance, da sie auch der beschlossenen Quotenanhebung für das Recycling entgegenstehe. Ja, das kann tatsächlich stimmen. Also ich finde es jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht so die grandiosen. Ich muss mich da tatsächlich ein bisschen anschließen.
Ja,
das
genau.
Das ist aber meine persönliche Meinung.
Und es bezog sich, die Kritik bezog sich natürlich dann auch auf den ursprünglichen Vorschlag, der sogar nur eine Frist von 12 Monaten vorgesehen hat für die Genehmigungsverfahren. Ja. Und jetzt hat man einerseits diese Frist erweitert, aber gleichzeitig die Quote für den Beitrag des Recyclings für den Rohstoffverbrauch erhöht. Also man muss mehr recyceln, aber lässt mehr Zeit für die Genehmigungsverfahren. Und das ist, glaube ich, so die Kritik des BDE, dass sich das so ein bisschen beißt, diese beiden Entwicklungen.
Ja.
Ja.
Okay, ich hoffe, es ist noch keiner der Hörer umgefallen vor Langeweile.
Nee, aber dafür wird es ja jetzt heiß. Julia, jetzt wird es heiß.
Wow, Alter, die Überleitung ist ja der Oberknaller. Die kannst du jetzt selbst aufheben, echt?
Ja, und zwar geht es jetzt um die Müllverbrennung.
Ach so, ich dachte, du redest über Axel Subkleff. An dieser Stelle herzliche Grüße.
Auch von meiner Seite.
Wo man ihn
unterbringen kann, ist hervorragend. Aber zurück zur Müllverbrennung. Auch
Wahnsinn,
da,
ne? Hau raus.
Auch da sind wir wieder bei einer neuen gesetzlichen Regelung. Und zwar beim Wärmeplanungsgesetz. Ist ja auch ein großes Thema in der Politik. Und das war aber auch ein wichtiges Thema für die Müllverbrennung, denn im ursprünglichen Entwurf für das Wärmeplanungsgesetz sollte nur die Wärme aus andienungspflichtigen, also kommunalen Abfällen, schön langsam machen, als vollständig unvermeidbare Abwärme gewertet werden. Da gab es Proteste dann und jetzt ist mittlerweile so vom Bundestag entschieden, dass die komplette Wärme aus der Müllverbrennung als unvermeidbare Abwärme gewertet wird. Also gelten die Regelungen damit auch für Wärme aus Gewerbeabfall. Also das wird auch auf die Ziele des Wärmeplanungsgesetzes voll angerechnet. Bist du noch dabei?
Ich bin noch da. Ich habe dir nur gerade so unglaublich gerne zugehört, weil da so schön viele Zungenbrecher drin waren. Also, dass du dich sogar selbst ermahnen musstest, langsam zu sprechen, finde ich grandios.
Ja, es ist ja auch ein komplexes Thema.
Aber wenn man die eigenen Texte mal laut vorliest, ist das schon hart, ne?
Das ist hart, ja, das muss ich sagen. Also.
Ja, ich muss da die Klappe halten. Ich habe das tatsächlich nicht hinbekommen, unseren Gast in der zweiten Hälfte vorzustellen. Da musste mir Tom dann auch helfen. Da habe ich tatsächlich den einen oder anderen Zungenbrecher gehabt. Und bevor wir uns komplett blamieren, genau, danke ich dir nochmal ganz herzlich, Tom, dass du übernommen hast. Und da möchte ich echt nochmal betonen, der zweite Teil war in der Vergangenheit schon aufgenommen, aber echt cool. Also da freue ich mich sehr drauf, auf die November-Ausgabe. Jetzt komm, hol mich ab.
Ja, absolut.
Lass mich nicht so stehen.
Absolut. Also erstens, ich habe natürlich die Vorstellung sehr, sehr gern übernommen. Und wenn du sagst, du freust dich, und dann sind wir nochmal ganz kurz beim Thema Wärmeplanungsgesetz, Müllverbrennung, Wärme aus der Müllverbrennung. Nachvollziehbarerweise gab es auch Freude bei EEW, also dem größten deutschen Müllverbrennungsunternehmen, dem Verband ITAT, also die für die Müllverbrennungsanlagen zuständig sind oder sich um die kümmern, und dem VKU, weil er auch die kommunalen Unternehmen da ganz gut dabei sind mit der Müllverbrennung. Ja, das Thema.
Boah, wie hart du mich jetzt gerade wieder zum Thema zurückgebracht hast, ja. Ey.
Fakten, Fakten,
nicht
Fakten.
Schlecht. Fakten, Fakten, Fakten. Hör auf hier, so dummes Zeug. Hier, pass auf, Tom, apropos. Mal jetzt nicht Fakten, sondern dummen Spruch. Ich glaube, ich habe nämlich letzten Monat vergessen, den dummen Spruch des Monats sozusagen rauszuhauen.
Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir das gestrichen haben, das Thema, aber feuerfrei.
Nein. Feuerfrei. Okay, jetzt pass auf. Abwasser ist ein Thema, das unbedingt geklärt werden muss. Oh, ich feiere mich gerade so dafür.
Und der Phosphor muss zurückgewonnen werden.
Wie bitte?
Und der Phosphor muss zurückgewonnen werden.
Tom, ganz ehrlich, der Zusatz versaut doch den Spruch total.
Also hier hat jeder seine Rolle.
Das ist so Nerd, ey. Nerd-Alarm. Nicht Langweiligkeitsalarm, Nerd-Alarm. Okay, ich bin still.
Ernsthaft? Wir können doch über die Umsetzung der Klärschlammverordnung mit der Phosphorrückgewinnungspflicht sprechen, müssen wir aber nicht.
Doch, bitte. Doch, du hast es doch jetzt, du hast doch die Überleitung jetzt schon gut aufgegriffen.
Ich dachte, du hast die Überleitung aufgegriffen mit deinem...
Nein, ich möchte dir jetzt auch mal was Gutes tun. Du hast sie gut aufgegriffen.
Also, Klärschlammverordnung sieht ja bitte vor, dass ab einer bestimmten Größe der Kläranlagen ab 2029 der Phosphor zurückgewonnen werden muss. Geht in erster Linie über Monoverbrennungsanlagen, soweit ich das technisch nachvollziehen kann. Ich hoffe, jetzt gibt es keine bösen E-Mails und Hinweise, aber vielleicht gibt es ja nette E-Mails mit Hinweisen. Anyway, da gibt es aber offenbar Probleme bei der Umsetzung der Vorgaben. Da geht es ja auch wieder darum, dass da ja auch große Anlagen gebaut werden müssen. Und da beklagt die Branche so ein bisschen Investitionsunsicherheit, weil die Rahmenbedingungen sich dahingehend verschlechtert haben, dass die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung wieder deutlich an Attraktivität gewonnen hat. Es liegt auch daran, dass die Düngerpreise gestiegen sind und deswegen dann der Klärschlamm als Dünger doch wieder attraktiver geworden ist. Ja, Und da.
Naja, ist ja auch total sinnig. Der größte Zulieferer oder das größte Exportland für Düngemittel war ja auch mitunter die Ukraine.
Ja.
Und das ist natürlich in den letzten 2 Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Das heißt also wirklich, um sich autark wieder aufstellen zu können, macht das ja schon Sinn, sich in dem Feld auch zu bewegen und weiterzuentwickeln. Also ich finde das schon sehr sinnig. Und da jetzt vielleicht auch noch mal kurz EEW, die sprechen ja auch schon seit ein paar Jahren über das Thema und gestartet? Hilf mir mal, Tom.
Ja, die haben diverse Anlagenprojekte am Start und ich glaube, die erste läuft schon.
Ja, ne? Genau, dann hatte ich das richtig in Erinnerung. Pass auf, jetzt kriege ich gleich ganz sicher eine böse Mail. Nein, ein kleiner Hinweis. Nee, aber deswegen, das macht ja dann schon total Sinn, um eben dann auch diesen Primärrohstoff, also im Düngemittelbereich, dann auch entsprechend zu ersetzen, zu substituieren und sich autark aufzustellen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist ja Phosphor nun auch eins der kritischeren Elemente.
Genau, also da tut sich viel, beziehungsweise ist viel Diskussion, weil sich vielleicht auch nicht ausreichend genug tut, um neue Anlagen zu bauen, zumal ja auch die Kosten stark gestiegen sind für den Bau. Und so gibt es besorgte Stimmen, die sagen, dass die notwendigen Investitionen oftmals nicht getätigt werden und somit auch die Erreichung der gesetzlichen Vorgaben zur Phosphorrückgewinnung fraglich sind. Also da ist ein bisschen Unruhe drin, das sollte man sicherlich weiter beobachten und schauen, wie es da bis 2029 vorangeht.
Also ich muss dich jetzt nochmal was fragen.
Ja.
Das ist etwas, was ich, also ich möchte jetzt mal was zu unserem Gemischten erzählen. An welcher Stelle kommt das im Euvid immer?
Letzte Seite.
Die allerletzte Seite?
Ja.
Die allerletzte. Stimmt tatsächlich, er hat recht. Er hat recht, Herr Wilfer hat recht.
Ja, verrückt. Er weiß, wie das Heft aufgebaut grad. Ist.
Ja, du musst es wissen. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon beim Euvid?
15 Jahre.
Wow. Das ist cool. Aber ich lese gerade was anderes. Lutherbibel im Altpapier entdeckt. Eine fast 300 Jahre alte Lutherbibel hat ein Mann in Tuttlingen im Altpapiercontainer eines Wertstoffhofs entdeckt. Mhm. Das ist nicht wahr, oder?
Doch, doch, doch.
Aber jetzt mal eine kurze Frage. Er hat die ja jetzt rausgeholt, um sie vor dem Schredder zu retten. Mhm. Hätte er das, durfte er das? Darf man das?
Ich zitiere aus der Lokalpresse, die sich noch tiefer damit beschäftigt hat, mit dem Fall. Und da hieß es, dass er den Mitarbeiter des Recyclinghofes gefragt hat, ob er die da rausholen darf. Und er musste da extra für reinklettern und er war auch nicht mehr so der Allerjüngste. Also er hat da schon Einsatz gezeigt. Jedenfalls die Antwort des Mitarbeiters war, sie haben Altpapier hergebracht, dann können sie auch welches wieder mitnehmen.
Ja, aber das ist jetzt ganz sicher nicht richtig.
Ja, also wir nennen ja hier keine Namen. Also,
Mist, jetzt habe ich den Ort schon genannt.
Ja, aber ich glaube in dem Fall, also es war jetzt wirklich ein ganz besonderes Stück.
Ach, wann ist denn so ein Fall und wann ist denn so ein Fall, Tom? Ha? Da machen wir jetzt mal keine Diskussion auf. Ey, ihr habt da schon hinten eigentlich ganz coole Sachen, ne? Falsch getankt, LKW-Fahrer entsorgt Benzin im Gulli. Sag mal, woher kriegt ihr so einen Schrott eigentlich?
Naja, Schrott ist ja auch ein Abfallstrom. Insofern kriegen wir das ganz gut mit.
Apropos, die Schrottmenge ist, glaube ich, gestiegen, ne? Habe ich das nicht irgendwo jetzt gelesen bei euch? Oh, ich habe Hunger. Ich habe aber immer Hunger. Warum? Hier, deutsche Stahl. Nee, Quatsch. Ich gucke gerade mal durch. Ich hatte das gestern doch irgendwo tatsächlich gelesen. Irgendwas mit Schrott. Aber ihr habt ja immer Schrott. Ihr habt ja immer Schrott. Egal.
Wo auf jeden Fall die Schrottmenge steigt, ist im Weltraum. Und wenn wir schon beim gemischten Hack sind, dann ist das ja auch nochmal ein Thema.
Okay, kennt sich da draußen jemand aus mit Weltraumschrott? Wir hätten gerne einen Gast dazu.
Super spannend.
Ja, anyway, hau raus. Anyway, du wolltest was sagen?
Da gab es ja auch eine Studie und da haben wir kurz drüber berichtet. Und da heißt es, dass Weltraumschrott einer der kritischen Kipppunkte sein könnte. Und zwar, wenn die Menge noch bis zu einem bestimmten Punkt oder ab einem bestimmten Punkt zu groß ist, dass dann die Zahl der Kollisionen im Weltall dieser verschiedenen, oftmals sehr kleinen Teile dann nicht mehr gebändigt werden könnte und dass das natürlich dann Auswirkungen hätte auf Satellitenversorgung, internationale Raumstation und so weiter und so fort.
Okay, alles klar. Dann sollte ich jetzt doch jeden Tag wieder mit dem Helm rumlaufen.
Ja, vielleicht.
Mache ich.
Vielleicht tut es auch ein Aluhut.
Über den, genau das wollte ich gerade noch sagen. So ein Helm, über den ich so Alu spanne. Hier, siehst du, E-Schrott-Sammelmenge in der EU steigt auf fast 5 Millionen Euro.
Vielleicht
Euro-Ausgabe 46. Ach so, meine ich doch. Was habe ich denn jetzt gerade wieder gesagt?
Euro.
Nein, natürlich Tonnen. Du hast zugehört, das beruhigt mich. Ich habe es doch gelesen, Euvid-Ausgabe 46. So,
ja.
Haben wir unsere Zeit endlich abgesessen hier?
Nein, haben wir nicht.
Ich freue mich so auf unseren Gast gleich. Ich freue mich wirklich sehr auf unseren Gast.
Aber wie findest du das mit den 5 Millionen Tonnen? Die Sammelquoten sind ja nicht so besonderlich gestiegen, beziehungsweise eher gefallen. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch insgesamt oder in vielen EU-Staaten. Aber 5 Millionen Tonnen ist ja schon viel, aber halt offenbar noch nicht genug.
Nee, das reicht ja nicht. Das ist ja immer in Relation zu der Inverkehrbringungsmenge. Früher war das ja tatsächlich mal so, dass man eine absolute Menge definiert hat. Dann hatte aber das eine oder andere europäische Land das Problem, weil man gesagt hat, so viel haben wir gar nicht, weil wir gar nicht jetzt so wohlhabend sind. Dann hat man die Sammelquote eingeführt und jetzt wirft man wieder absolute Mengen sozusagen in die Presse. Also deswegen, ne? Was machen wir denn jetzt? Also es ist ja immer in Bezug auf, wenn wir 5 Millionen sammeln, wie viel kaufen wir denn? Wie viel?
Ja, richtig.
Das so, und dann wird es natürlich schon wieder etwas schwieriger, ne? Und die Sammelquote sinkt. Ja. Und ich habe ja auch immer mehr tatsächlich das Thema mit den kleinen Elektrogeräten, die auch ganz gerne über die Batteriefässer entsorgt werden. Also Einweg-E-Zigaretten. An dieser Stelle liebe Grüße nach Bad Oeynhausen zu Herrn Kottmeier. Da stehen ein paar Fässer mit Einweg-E-Zigaretten. Weil man der Meinung ist, da im gelben Fass sind sie ja sicher aufgehoben.
Sind sie ja wahrscheinlich auch, aber es ist nicht der richtige Weg, weil die in Finanzierungsverantwortlichkeiten nicht passen.
Genau richtig. Und dann, wenn wir jetzt gerade bei den Einweg-E-Zigaretten sind, finde ich es ja eh lustig, dass man jetzt sagt, ja, jetzt wird ja alles besser, jetzt sind ja die Batterien entnehmbar. Ich habe das jetzt so oft schon beobachtet, dass die Leute, die einfach tatsächlich in diese Papierkorbsammlung auf der Straße werfen.
Ja.
Warum sollten die vorher die Batterie entnehmen? Also ich meine, da gehört sie sowieso nicht rein, ne? Auch das kleine Elektrogerät gehört da nicht rein. Aber nur weil die Batterie entnehmbar ist, hört die Thematik nicht auf, dass die Lithiumbatterien über den Stoffstrom in die falschen Kanäle gelangen. Also das ist dieser Entnehmbarkeit ist völlig schräg. Oh Gott, jetzt können wir doch noch eine halbe Stunde reden. Nein, ich höre auf.
Ich war ja ganz beeindruckt, dass wir es ungefähr 25 Minuten geschafft haben, nicht über Batterien und über Brände haben wir
ich
ja noch gar nicht.
Ich bin doch schon still.
Nee,
du bist echt fies, ey. Du bist so fies.
Ich bin überhaupt nicht fies. Ich war nur beeindruckt, dass wir auch andere Themen gefunden haben. Aber um Batterien, um E-Schrott und um viele andere Themen geht es dann in der zweiten Hälfte. Wie gesagt, wir haben einen echten Experten mal wieder am Start. Sehr gefreut, dass es geklappt hat.
Genau, der ausnahmsweise mal nicht unterwegs ist im Bereich DIN und der auch nicht unterwegs war auf dem Boot, sondern wir haben ihn tatsächlich ans Mikrofon bekommen und ich freue mich. Ich habe mich riesig gefreut, auch wenn mein Teil der Aufnahme etwas chaotisch gelaufen ist. An der Stelle nochmal danke, Tom, für deine Flexibilität. Alles andere bleibt bitte zwischen uns. Und nee, also wirklich ganz toller Gast und das war sehr unterhaltsam.
Dem kann ich nichts hinzufügen und ich hatte auch sehr viel Spaß und gar kein Problem mit der Aufnahme. In diesem Sinne, ich hoffe...
Bleibt dran da draußen.
So sieht's aus, dranbleiben. Bis gleich.
Dranbleiben. Bis dahin.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Folge. Auch heute haben wir wieder einen hochkarätigen Gast bei uns im Podcast, im Trash Talk. Helge Wendenburg ist bei uns. Er war von Ende 2005 bis Mitte 2018 Abteilungsleiter für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz im BMU. Vorher war er auch lange im niedersächsischen Umweltministerium tätig und promovierte davor noch an der Uni Göttingen im Rechtsbereich als Jurist und arbeitete auch noch bei der Bezirksregierung Braunschweig. Aber er ist auch weiterhin, glaube ich, ganz engagiert im Abfallbereich tätig. Herr Wendenburg, was machen Sie seit 2018? Herzlich willkommen erstmal, aber was machen Sie seit 2018?
Ja, herzliches Willkommen an die Hörer. Ich bin seit 2018 Rentner und Pensionär, widme mich meinem Segelboot Lina gemeinsam mit meiner Frau, jedenfalls in den Sommermonaten. Aber ansonsten bin ich Vorsitzender des Beirats des Normausschusses Grundsatzfragen des Umweltschutzs im DIN e.V. und auch Vorsitzender des Beirates der Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN. Und in der Koordinierungsstelle Umweltschutz haben wir in den letzten Jahren den DIN DKE Fachbeirat 2 Circular Economy gegründet, also gemeinsam mit der DKE und dem DIN. Und dieser hat Anfang des Jahres die Normungsroadmap Circular Economy veröffentlicht. Das heißt, wir haben gescannt, welcher Bedarf an Normen für eine echte Kreislaufwirtschaft, aber verstanden als Circular Economy, notwendig ist. Und da gibt es einen Bedarf, der europäisch circa 1000 Normen umfassen wird, weil wir den gesamten Bereich der Batterien, der elektrischen und elektronischen Geräte, aber auch der Textilien, der Möbel und der Materialien wie Kunststoffe normieren werden, weil ansonsten die neuen Regelungen der EU über Produktverordnungen die Abfallwirtschaft zu steuern nicht funktionieren kann. Dieses geht nur, wenn man anschließend aus der Wirtschaft Normen entwickelt, wie ich zum Beispiel Recycled Content bemessen will. Dazu brauche ich Messvorschriften, ich brauche Dokumentationen. Der digitale Produktpass ist eines der wesentlichen Punkte, wo wir gerade die Normen aufwerfen, wo gerade Deutschland ganz führend ist. Und das wird alles begleitet von dem Beirat, dem ich vorsitze.
Also Sie merken, liebe Hörer, da ist jemand noch ganz tief im Thema drin.
Genau, ich möchte auch noch gerne Hallo sagen, Helge. Und ich darf auch mit Stolz sagen, dass du auch Gründungsmitglied des Arbeitskreises in der DGAW bist, nämlich zu den Themen Elektroaltgeräte, Batterien oder Altbatterien und auch Elektromobilität. Also du darfst mich tatsächlich seit 3 Jahren im Arbeitskreis unterstützen. Wir arbeiten auch ganz gut zusammen. Also auch das darfst du erwähnen, Helge. Genau. Also ein Experte, mit dem wir es hier heute zu tun haben. Wollen wir, Tom, ich glaube, du hast noch was rausgefunden oder rausgesucht, recherchiert über Helge Wendenburg. Hast du nicht im Euvid mal ganz kurz?
Tatsächlich, Julia, danke, dass du mich darauf hinweist. Ich muss. Herr Wendenburg, ich habe natürlich mal bei uns im Archiv geschaut, einfach Ihren Namen eingegeben bei Euvid Recycling und Entsorgung und habe dabei festgestellt, vielleicht können Sie auch mal selber schätzen, wie viele Treffer Ihr Name bringt im Euvid-Archiv.
Ich würde mal so 150 schätzen.
Das sind sogar noch mehr als 236. Wow. Und erstmals im Oktober 1999, da ging es um einen Streit um die Erfassung der Elektroaltgeräte. 1999, das ist fast 25 Jahre her. Und jetzt sind wir eigentlich bei Elektroaltgeräten. Ich würde nicht sagen, dass es da noch einen großen Streit gibt, aber es gibt da auf jeden Fall noch Diskussionen drum, ob man das nicht besser machen könnte. Und ich glaube, da wären wir eigentlich schon ganz gut im Thema. Vielleicht fangen wir da an der Stelle mal an. Also die Quoten sind relativ schlecht, wenn man es mal so sagen darf. Zumindest wenn man sich bezieht auf die gesetzlichen Vorgaben auf EU-Ebene. Da gibt es eine Mindestsammelquote von 65%. In Deutschland lag die 2021 unter 40%. Wie schätzen Sie das ein? Was kann man da machen, um die Quoten bzw. die Sammelmengen zu steigern?
Ich glaube, die Diskussion wird sich auch in Deutschland erledigen, wenn die Nachfolgeregelung zur Wii durch ist, wenn das Ganze als Verordnung geregelt ist. Wir haben in Deutschland ein Problem und deshalb erfassen wir so wenig, weil wir den gesamten Bereich Wiederverwendung als Second-Hand-Ware außerhalb des Abfallrechts laufen lassen. Das heißt, der riesige Markt von Geräten, die zum Beispiel bei einer Versicherung turnusgemäß alle 3 bis 5 Jahre ausgetauscht werden, dann auf den Second-Hand-Markt gehen und zur Wiederverwendung weiter veräußert werden, wird in Deutschland nicht als Abfallrecht geregelt, sodass diese ganzen Geräte bei der Wiederverwendung nicht drin sind. Der Wiederverwendungsbegriff der EU ist aber weiter, als wir ihn in Deutschland verstehen. Die erfassen Secondhand-Geräte. Und in dem Moment, wo ich diese erfassen würde, hätte ich in Deutschland wahrscheinlich Quoten von 90-95%. Wir kaprizieren uns nur auf das, was vorher Abfall geworden ist. Wir haben so eine komische Wiederverwendungsbestimmung. Es muss vorher Abfall gewesen sein. Und die funktionierenden Geräte sind in diesem Sinne kein Abfall. Und deshalb werden sie nicht betrachtet. Wenn Sie in die verabschiedete Batterieverordnung hineingucken, die ja schon in Kraft ist, dann werden Sie feststellen, dass die EU-Regelung europaweit gilt und dort ist der Wiederverwendungsbegriff sehr viel breiter. Das heißt, wenn ich eine Batterie als Traktionsbatterie aus dem Auto jetzt demnächst als zweites Leben weiterverwenden will als Standortbatterie in einem Haus, um damit Strom zu speichern aus der Solaranlage, dann kann ich das machen, aber das gilt als Wiederverwendung des Produktes. Und das ist eine europaweit geltende Regelung, die für uns auch gilt. Und das wird für den Wii-Bereich, also für elektrische und elektronischen Altgeräte, genauso kommen, weil die Batterieverordnung ist die Blaupause für die Europäische Union. Und das gilt dann europaweit. Und sobald das kommt, haben wir kein Quotenproblem mehr, weil wir alle Wiederverwendungsgeräte erfassen wollen. Ich will mich jetzt nicht loben, aber wir haben das 2013, 2015 mal versucht, das in das deutsche Elektrogesetz hineinzubringen und sind auf massiven Widerstand der Industrie und des Handels gestoßen, weil die diesen Bereich nicht erfasst haben wollten. Wenn wir den damals mit erfasst hätten, und sei es nur statistisch, hätten wir schon damals kein Problem mehr gehabt.
Aber jetzt frage ich mich mal ganz neugierig, Helge, warum wollte das die Industrie nicht, dass man den Teil mit erfasst?
Weil sie dann dem Abfallrecht unterlegen hätten. Dann hätte sich jeder Second-Hand-Verkäufer als Händler im Abfallrecht darstellen müssen. Er hätte Abfälle angenommen, hätte sie aufbereitet und anschließend weiter veräußert. Das machen die zwar sowieso. Also die übernehmen 1000 Geräte, sagen wir, von einer Versicherung und dann checken die die durch, löschen die Festplatten und verkaufen sie anschließend. Und die Aussage ist, 10% ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Also 90% gehen nach einem kurzen Check in den Wiederverkauf. 10% sind kritisch zu betrachten. Daraus kann man aber nochmal ungefähr 5% neue Geräte herstellen, indem man verschiedene Komponenten, die kaputt sind, neu zusammenbastelt. Also typisches Remanufacturing oder Refurbishment. Und dann hat man nochmal 5% neue Geräte. Also 95% dieser Waren nach dem Erstgebrauch gehen wieder in den Verkauf und 5% ist Abfall. Damit werde ich aber in der Logik unseres Abfallrechts zum Abfallbehandler für 100%. Und das war das, was sie nicht wollten.
Okay, man wollte tatsächlich nicht als Abfallbehandlungsanlage deklariert werden und sich dann den Gesetzgebungen unterwerfen müssen. Ja. Okay, das ist begrenzt verständlich. Weil es ist eine Abfallbehandlung. Punkt, fertig, aus.
Ich habe aber auch nochmal eine Detailfrage.
Ah, okay. Ja, bitte.
Darf ich kurz noch, Julia?
Ja, wenn natürlich, Sie sagen,
die Wii-Novelle wird dann, oder die Richtlinie wird zu einer Verordnung, das heißt dann, dass dann auch das deutsche Sondermodell der geteilten Produktverantwortung zwischen Herstellern und Kommunen dann auch in Frage gestellt wird, beziehungsweise geändert werden muss?
Das wird man sehen, wie die europäische Regelung dann aussieht. Das deutsche Sondermodell ist ja im Prinzip schon ausgelaufen. Also was geblieben ist, ist, dass die Kommunen sammeln und dafür nicht Geld kriegen. Das bezog sich aber, als wir das entwickelt haben, Anfang der Nullerjahre, ja darauf, dass wir die Alt-Geräte mit erfassen wollten. Das war der eigentliche Streit. Ich glaube, Alt-Geräte gibt es vielleicht noch ein paar, aber die meisten sind weg, sodass der Hintergrund dafür nicht mehr relevant ist. Und dann muss man gucken, wie das Ganze geregelt wird. Aber die Frage, wie ich die Sammlung organisiere, die wird weiter nationales Recht bleiben. Nur den Bereich dahinter, der wird europäisch einheitlich machen. Das sehen Sie in der Batterieverordnung der EU jetzt auch. Die Sammlung zu organisieren ist Aufgabe der Nationalstaaten. Das kann jeder machen, wie er will. Das, was geregelt wird, ist die dahinterstehende Produktverantwortung für alle Bereiche. Da wird ja gerade die Abfallrahmenrichtlinie geändert, um den Bereich von Textilien und Schuhen mit in den Produktverantwortungsbereich hineinzuziehen. Wenn Sie die Agenda der Ökodesign-Verordnung sich angucken, dann kommt als nächstes Möbel, Altreifen, Autos und dann kommen die Materialien. Kunststoff ist schon in der Regulierung. Dann kommen Metalle, Kupfer, Eisen, Stahl. Das wird alles europäischenweiten Produkt- und Stoffregulierung machen, sodass wir ein europaeinheitliches, zirkuläres Rohstoffrecht haben. Und in dem spielt Abfall dann nur noch eine geringfügige Rolle als das, was nicht mehr als Produkt verwendet werden kann und nicht repariert und aufbereitet werden kann, sondern dann über das Recycling neue Materialien erzeugen soll. Das ist der entscheidende Punkt.
Okay, Julia. Eng verknüpft mit Elektrogeräten sind ja auch Batterien. Das ist ja auch ein großes Thema aktuell. Möchtest du da vielleicht mal anknüpfen?
Ich wollte tatsächlich eigentlich noch was zum Thema Wiederverwendung sagen, weil das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich bin ein sehr großer Fan. Helge, lass uns doch einmal ganz kurz, wenn es für dich okay ist, noch einmal ganz kurz zurückspulen. Das ganze Thema Reparierdesign vor Recycling oder auch generell das Recht auf Reparaturfähigkeit. Was hältst du davon? Also findest du das sinnig? Glaubst du, dass das umgesetzt wird, dass das praktikabel ist? Oder ist doch eigentlich tatsächlich das Thema Wiederverwendung immer so ein bisschen regional zu betrachten? Wie möchte das auch die Politik? Oder sollte man das eigentlich viel größer aufsetzen und noch viel mehr fordern und auch entsprechend von den Herstellern die Voraussetzungen geschaffen bekommen?
Das ist der wesentliche Teil, um eine ressourceneffiziente, zirkuläre Wirtschaft aufzubauen. Mhm. Wir müssen ja sehen, dass wir in die Herstellung von Produkten wahnsinnig viel Energie hineinstecken, die in den Produkten gespeichert ist. Beim Recycling zerstören wir diesen Energiegehalt und gewinnen nur das Material zurück unter wiederum hohen Energieaufwand. Das heißt, wenn wir Energie effizient verwenden wollen, dürfen wir die in Produkten gespeicherte Energie nicht vernichten. Und deshalb müssen wir die Produkte so lange wie möglich erhalten. Und dazu gehören verschiedene Bereiche. Das erste ist, dass ich weniger Produkte brauche. Da komme ich hin, wenn ich sehr viel stärker Sharing Economy mache. Das heißt, Geräte teile. Das gibt es schon ein bisschen im Werkzeugbereich, wo die Baumärkte inzwischen auch Bohrmaschinen verleihen. Der typische Ablauf in einem deutschen Haushalt war da früher so, ich bin umgezogen, die Bohrmaschine war irgendwo im Umzugsboot, ich habe sie nicht gefunden, also habe ich eine neue gekauft, hatte am Ende zwei und beim nächsten Umzug ging es wieder so. Da waren zwei Bohrmaschinen im Umzugsboot und jedes Mal wurde eine neue gekauft. Es ist für die Industrie schön, aber das brauche ich eigentlich nicht und ich brauche auch sonst keine Bohrmaschine, wenn ich nicht Heimwerker bin. Also mieten für 2-3 Tage, anschließend wieder zurückbringen, hat den Vorteil, ich kriege immer das neueste und das beste Modell. Ich kriege nicht mehr eine Haushaltsbohrmaschine für, weiß ich nicht, 39,99, sondern ich kriege eine Industriebohrmaschine, die 500 Euro kostet, qualitativ sehr viel besser ist und sie wird dann einmal noch gecheckt, ob ich was kaputt gemacht habe und dann kann der nächste sie verwenden. Das brauchen wir für sehr viel mehr. Wir wissen zum Beispiel von den Holländern, dass dort im Mietwohnungsbereich zu 30-40% Industriewaschmaschinen eingesetzt werden, die im Keller stehen und genutzt werden. Das hatten wir früher mal in Mietwohnungen auch. Inzwischen müssen alle Wohnungen so gebaut werden, dass auch im 8. Stock noch eine Waschmaschine stehen und rütteln kann, ohne dass es Lärm gibt. Ist ein Problem bei der Effizienz der Häuser. Wenn man das wieder ändern würde und dann unten Industriemaschinen einsetzt, die jeder braucht, haben wir sehr viel langlebige Maschinen, die auch repariert werden können. Das führt dazu, dass wenn die Maschine kaputt ist, kommt der Waschmaschinenhersteller, tauscht die Maschine einfach aus, nimmt sie mit nach Hause, guckt, was kaputt ist. Wenn man heute jemanden bestellt, der seine Maschine reparieren soll, kommt er mit einem elektronischen Lesegerät und sagt, den Fehler kenne ich noch nicht. Und das Ersatzgerät habe ich auch nicht mehr dabei. Das kann man alles ändern. Und dann habe ich über Sharing Economy, Reparatur und anschließend Remanufacturing oder Refurbishment bei den Geräten einen sehr viel höheren, eine höhere Energieeinsparung und Effizienz der Produktnutzung, als ich das vorher habe. Das muss geregelt werden. Dafür brauchen wir Anforderungen. Aber da sind wir mit der DKE und mit Sensenelec auf europäischer Ebene dabei. Es gibt inzwischen europäische Normen für die Reparatur von Waschmaschinen, von anderen Geräten. Das ist normiert und dann kann ich sagen, ich möchte jemanden haben, der das nach DIN sowieso macht und dann habe ich auch gleichzeitig die Anforderung, dass es auch qualitativ hochwertige Menschen sind, die das machen. Ja. Dort wird man Arbeitskräfte schaffen können oder Arbeitsplätze schaffen können für ganz viele Leute bei dem Fachmangel. Nur ich brauche natürlich sehr viel mehr in anderen Bereichen. Und das Gleiche gilt für Textilien. Muss man nach Frankreich gucken, wo es jetzt das Recht auf Reparatur für Textilien gibt, wo ein Fonds von den Textilherstellern aufgebaut worden ist und ich einen Reparaturbonus bekomme. Das heißt, wenn ich den Reißverschluss in meiner Hose erneuert haben muss, dann macht das einer, wer daran teilnimmt und kriegt davon einen Zusatzbonus von Seiten des Fonds. Und dann wird es plötzlich billig und dann machen es ganz viele.
Das greife ich jetzt auf, diese Vorlage Fong-Modell. Und jetzt bin ich doch bei den Batterien. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Die Branche, die Entsorgungsbranche betrifft es dieses Jahr extrem. Es haben viele Zahlen oder viele Brände in Entsorgungsanlagen oder in Müllfahrzeugen. Oftmals wird vermutet, dass Batterien die Ursache sind. Da gab es ja auch im Oktober eine große Demo der Entsorgungswirtschaft in Berlin. Und in diesem Zusammenhang wurde vom BDI die Forderung erhoben, dass sich doch die Hersteller im Rahmen eines Fondsmodells an den Kosten, die dadurch entstehen, durch die Brände, vielleicht auch an den Versicherungskosten, aber vor allen Dingen auch im Aufbau, Wiederaufbau der Anlagen beteiligen könnten. Wäre das aus Ihrer Sicht ein gangbarer und sinnvoller Weg, so ein Fondsmodell?
Also Fondsmodelle sind immer sinnvoll, weil man damit relativ viel abdecken kann, aber ob das an dieser Stelle wirklich weiterhilft, dazu müsste man erstmal untersuchen, wo die Brände denn tatsächlich herkommen. Ich weiß, wie gefährlich Lithium-Ionen-Batterien sind, gerade auch die etwas größeren, also nicht die kleinen Knopfzellen, die ich im Fotoapparat oder im Handy habe, sondern vor allen Dingen die größeren, die ich in Werkzeugen und Ähnlichem benutze, die neigen dazu, dass es brennt. Aber alle Untersuchungen, die ich kenne, sagen, dass dem Brand eine mechanische Beschädigung vorangegangen ist. Und ich glaube nicht, dass allein im Müllsammelfahrzeug eine mechanische Schädigung passiert, wenn ich nicht ein Sperrmüllpressgerät habe. Da kann es passieren. Bei allen anderen Sachen glaube ich das nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Bänder, mit denen wir Wertstoff aus dem Verpackungsbereich oder aus den Wertstofftonnen sortieren, wirklich zu einer mechanischen Beschädigung führen. Das heißt, man müsste erstmal untersuchen, wie die Brände eigentlich zustande gekommen sind. Und mir ist bei einer Veranstaltung mal gesagt worden, also Brandschutzsachverständige würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie sehen, wie gering der Brandschutz in unseren Sortieranlagen ausgestaltet. Da muss man erstmal gucken, ob man nicht möglicherweise dort mit härteren Anforderungen an den Brandschutz, das ist eine Frage der Genehmigungsbehörden, der Aufsichtsbehörden, rangehen würde und sagen würde, ihr müsst das schneller erkennen, ihr braucht andere Detektionsmöglichkeiten, um zu erkennen, wo es warm wird. Wir haben jeden Bunker einer Müllverbrennungsanlage mit Wärmesonden ausgestattet, um zu sehen, wenn es dort zu heiß wird, damit wir einen Bunkerbrand, der da dann auch schädlich wird, vermeiden können. Auf den Deponien gehen wir genauso damit um, weil wir wissen, dass vor sich hin rottender Müll große Wärme entwickeln kann, die dann auch zu Bränden führt. Früher haben die Deponien alle halbe Jahre gebrannt, weil immer wieder derartige Sachen passiert sind. Das passiert natürlich in Kompostierungsanlagen, in Sortieranlagen genauso, wenn es zu lange in der Ecke liegt. Und wenn man mal in Sortieranlagen kommt, wo einfach Müllsammelfahrzeuge abgekippt werden und dann geht man mit dem Radlader bei und lädt es auf die nächsten Sortierstraßen auf, das ist nicht State of the Art. Das ist auch nicht brandschutzvorbeugend. Deshalb muss man das erstmal gucken, das Schieben auf die Lithium-Ionen-Batterien oder die Geräte, die noch Batterien beinhalten, ist, glaube ich, eher vorgeschoben an der Stelle. Da müsste man anders umgehen. Wobei man aber sehen muss, das, was ich vorher gesagt habe, wenn ich mehr auf Wiederverwendung, Reparatur, Refurbishment setze, dann muss ich die Geräte anders erfassen. Dann kann ich sie gar nicht, wie das bislang noch geschieht, auf Verwertungsanlagen für elektrische und elektronische Altgeräte einfach abkippen. Sondern da muss ich sie einzeln nehmen, prüfen und dann weiß ich, was ist. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich auch bei den Geräten, die ich für die Aufbereitung vorbereite, gleichzeitig bei der Prüfung die Batterien entfernen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann habe ich einen ganz anderen Weg. Deshalb ist ein Fondsmodell der Beteiligung der Batterieindustrie am Ende ein gangbarer Weg, wenn ich sage, es sind immer noch zu viele Gefahren drin, aber eigentlich nicht. Wir kennen die Diskussion am Anfang aus den Flugzeugen, wo man seine Handys und Tablets und so weiter nicht mitnehmen durfte.
Ja.
Die Diskussion ist weg. Es scheint offensichtlich anders lösbar zu sein. Und dann muss es auch bei Sortieranlagen anders lösbar sein.
Helge, wollen wir noch mal ganz kurz bei den Batterien bitte bleiben? Es gibt ja auch noch die Idee und die Diskussion, das ist ja jetzt auch auf EU-Ebene noch mal ein bisschen weggeschoben worden, aber sowas wie ein, Pfandsystem, Anreizsystem einzuführen. Hast du da eine Meinung zu? Für wie sinnvoll erachtest du das?
Ja, bei jedem Pfandmodell muss man immer gucken, wie viel Kapital ich durch das Pfand in der Wirtschaft insgesamt bilde. Wenn man sich das Einwegpfand für Getränkeflaschen in Deutschland anguckt, dann ist dort wahnsinnig viel Geld gebunden, weil die Flaschen eben über einen bestimmten Zeitraum in den Häusern verbleiben, bis sie wieder zurückgegeben werden und das Pfand ausgezahlt wird. Und wenn ich das jetzt für Batterien einführe und ich sage mal für jede kleine Knopfzelle in der Kamera dann binde ich auch wahnsinnig viel Kapital, ohne dass es tatsächlich zu großen Fortschritten kommt. Was anders ist, ist, dass für Traktionsbatterien bei Fahrzeugen, für Elektrofahrräder, vielleicht auch für Werkzeuge, eventuell sogar für Mobiltelefone zu machen, wobei ich dann das aber wahrscheinlich nicht alleine auf die Batterien, sondern eher auf die Geräte erstrecken muss, weil ich das Gerät als solches wieder haben will, um es dann einzeln zurückzunehmen, das Pfand auszuzahlen und dann das Pfand aber, wenn ich das Pfand, das Gerät auch gleich prüfen kann, ob es weiter aufbereitet werden kann, um dann als Secondhand-Ware wieder in den Verkauf zu gehen.
So, die Zeit schreitet schon stark voran, aber wir haben ja hier noch ganz viele andere Themen, die die Branche bewegen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal weg von Elektrogeräten und Batterien und zwar zum Kunststoffrecycling. Und da wird ja die Diskussion auch immer intensiver bezüglich der Bedeutung des chemischen Recyclings beziehungsweise der Weiterentwicklung des chemischen Recyclings. Und da gibt es ja so ein bisschen Sorge, dass dadurch das mechanische Recycling verdrängt wird. Herr Wendenburg, im Koalitionsvertrag steht drin, dass es eine gesonderte Quote oder dass das chemische Recycling berücksichtigt werden soll im Verpackungsgesetz als Recycling-Option aufgenommen wird. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein sinnvolles Instrument, um die grundsätzliche Recyclingmenge oder Recyclingquoten von Kunststoffen zu steigern oder wird dadurch eher das mechanische Recycling ja quasi geschädigt und
wir müssen schlicht sehen, dass wir, wenn wir zu hohen Verwertungsquoten kommen wollen, tatsächlich ohne das chemische Recycling nicht auskommen. Das heißt aber auch, dass wir es gleichzeitig gesetzlich regeln müssen. Wir müssen in die Verwertungshierarchie das chemische Recycling aufnehmen und können dann in der Hierarchie, wenn man von unten kommt, also von der Beseitigung durch Ablagerung oder durch Verbrennung ohne Energierückgewinnung, hat man als nächste schlechtere Stufe oder schlechte Stufe die thermische Behandlung mit Energiegewinnung. Und dann kommt das chemische Recycling, allein wegen des hohen Energieaufwandes, die ich dafür komme. Davor ist das mechanische Recycling. Aber vor dem mechanischen Recycling stehen die ganzen Fragen der Wiederverwendung, der Aufbereitung, der Wiedernutzung. Das heißt, die ganze Frage von pfandgestützten Mehrwegsystemen, die sind ja sehr viel besser als das mechanische Recycling. Man muss nicht so tun, als wenn das mechanische Recycling tatsächlich der Verwertungsbereich wäre. Der Mehrwegbereich ist sehr viel besser und dann erst kommt das mechanische Recycling oder auch die Aufbereitung von Einwegverpackungen zu solchen Bereichen. Und deshalb wird es dabei immer bleiben, ob ich dann noch Quoten für das mechanische Recycling brauche, glaube ich gar nicht, sondern das kann ich relativ einfach über Recycled Content machen. Wir haben Recycled Content im Kunststoffbereich, im Lebensmittelverpackungsbereich ja schon bei den Einweggetränkeflaschen. Dort muss in den nächsten Jahren der Markt aufbereitet werden, dass ich PET-Einwegflaschen so hinbekomme, dass ich 25% einsetze bei den Flaschen. Wir haben in Deutschland inzwischen Bereiche, wo 100% PET-Recyclingmaterial eingesetzt wird, um Flaschen zu erreichen. Das wird EU-weit nicht funktionieren, aber deshalb muss eine Firma ihr Eigentum an dem von ihr selber geschredderten Material nicht aufgeben. Und deshalb werden die anderen Systeme sich umstellen müssen und auch auf pfandgestützte Systeme zurückgreifen, um allein über mechanisches Recycling PET-Flakes zu kriegen, mit denen sie dann die Quoten erfüllen können. Das wird in der Verordnung, der Verpackungsverordnung im Zweifel so drinstehen, die jetzt gerade ja beraten wird. Und das wird in anderen Bereichen auch kommen. Und das kann ich für viele verschiedene andere Sachen machen. Das mechanische Recycling wird dann erfordern, dass ich auf bestimmte einfache Kunststoffarten zurückgehe und bestimmte Weichmacher, Farbanteile und nicht verwende. Das macht aber nichts, weil die Verpackung soll ja nur das Produkt, den Inhalt schützen und soll nicht schön aussehen an der Stelle. Da wird es Änderungen geben, aber das wird der Markt und das wird vor allen Dingen werden die Designer merken, dass sie die vorgegebenen Anforderungen anders nicht erfüllen können. Und genau das wird die Zukunft sein. Aber ich brauche danach für die Bereiche, die ich so nicht recyceln kann und auch für die Reste, die bei der Herstellung von des mechanischen Recyclings entstehen, dafür brauche ich das chemische Recycling, das ja auch nochmal wieder in 3-4 verschiedenen Varianten gibt, wo ich dann mit hohem Energieeinsatz neue Polymere oder Ursprungsformen für die Herstellung von Polymeren gewinnen kann, um dann zu einem echten Recycling in der Wertschöpfungskette insgesamt zu kommen. Immer und mit dem Hintergrund, ich muss möglichst viel Energie erhalten, damit ich insgesamt in der Energieeffizienz deutlich besser werde.
Ja, also quasi kann das chemische Recycling eine Rolle spielen, aber natürlich hinter dem mechanischen Recycling, also dass, ja, dass die Hierarchie quasi da nur ergänzt wird. Herr Wendenburg, also Sie haben so es eben angesprochen, die Zitateinsatzquoten, ne? Jetzt springe ich nochmal.
Ja, wie so eine
Kombination. Ja, keine Kombination, sondern ich muss in der Hierarchie ganz klar sagen, ich habe erst Wiederverwendung. Also Reparatur, Refurbishment, Remanufacturing. Dann erst kommt das Recycling und da steht an erster Stelle mechanisches Recycling, an zweiter Stelle chemisches Recycling, an dritter Stelle Energienutzung. Aber das muss der Gesetzgeber regeln. Das kriege ich auch durch Normen nicht hin. Also das ist eine Erkenntnis aus der Normungsroadmap, wo wir gesagt haben, das sind Bereiche, da können wir zwar dann das chemische Recycling normieren und können sagen, was gehört dazu, was sind die einzelnen Schritte, wie kann ich das nachweisen? Aber die Hierarchiefolge, das ist eine Aufgabe des Gesetzgebers. Und das muss entweder in die ins deutsche Abfallgesetz rein, wenn ich es als nationalen Alleingang machen will, was ich darf, weil ich dann schärfer bin als die EU. Am besten kommt es in die Abfallrahmenrichtlinie rein, die ja gerade in der Änderung ist. Da müsste man das einfach nur beantragen, um das allen klarzumachen, um was es dabei geht. Und ansonsten muss es in die einzelnen Regulierungsverordnungen mit hinein, wobei sich bei Batterien das chemische Recycling für Kunststoffe gerade nicht stellt. Aber das wäre auch so ein Bereich, wo Reste aus der Metallrückgewinnung dann möglicherweise über das chemische Recycling nicht nur als Energielieferant genutzt werden, sondern auch als Hersteller für neue Polymere.
Jetzt waren wir gerade bei den Kunststoffen mit Rezyklateinsatzquoten. Die sind ja auch jetzt in der Batterieverordnung zu finden, Vorgaben zum Rezyklateinsatz, und in der Altautoverordnung ist es auch geplant. Da gibt es Rückmeldungen oder Befürchtungen aus der Industrie, dass man Probleme sieht, diese Quoten zu erfüllen, weil es ja gar nicht, oder zumindest die Sorge, gar nicht genügend Materialien aus dem Recycling gibt, um die wieder in eine Produktion einzusetzen. Ist das nur eine Frage der Zeit, bis es da genügend gibt, oder ist das ein grundsätzliches Problem?
Das ist schlicht eine Frage der Zeit, und das ist eine Frage, welche Anforderungen ich habe. Wir haben schon vor 25 Jahren mit VW diskutiert, wie man den Rezyklateinsatz in Autos deutlich verbessern kann. Getrennte Stoßfängererfassung, Aufbereitung, Wiedereinsatz. Das hat VW sogar gemacht. Wir haben aus den Stoßfängern Rezyklate hergestellt, die dann für den Dachhimmel und für den Unterbodenschutz verwendet worden sind. Das hat man alle schon vor 25 Jahren gemacht. Setzt nur voraus, dass ich mit den Altautorücknahmestellen, also den alten Schrottplätzen, darüber spreche, dass sie das Auto zerlegen und nicht in die Presse schmeißen. Und da fängt es an. Und die Altautoindustrie ist davon wieder abgekommen, weil sie die Quoten, die EU-weit vorgegeben sind, allein über den Metallgehalt über Schreddern erreicht haben. Wenn jetzt eigene Kunststoffquoten und Recycling-Einsatzquoten in der Autoindustrie verlangt werden, dann kann man das genauso wieder machen. Dann baue ich die Stoßfänger ab, ich nehme die Dachhimmel raus, ich nehme die Behälter für Öl und Schmiermittel, für Wasser und raus. Die kann ich alle einzeln aufbereiten. Das sind sehr klare Materialien, die auch einfach mechanisch recycelbar sind und kann die wiederverwenden. Da habe ich auch nicht das Problem der Sicherheit. Bei Stoßfängern muss man immer beachten, dass ich die Sicherheit garantieren muss. Und das kann ich mit Neuware deutlich besser als mit Recyclingware. Das ist jedenfalls für den amerikanischen Markt so, weil ich da ja Fallrecht habe. Und sie müssen, um einen Unfall nachstellen zu können, dreimal ein Auto der gleichen Qualität haben, das sie dann zerstören, um dem Richter zu beweisen, dass nicht das Auto schuld war, sondern das Fahrverhalten des Fahrers. Das können sie mit Recyclingware nicht, weil sie die hundertprozentig gleichartige Zusammensetzung nie nachweisen können.
Sehr gut. Julia, möchtest du noch eine abschließende Frage stellen? Du musst sicherlich ja gleich los. Nicht, dass ich das richtig verstanden.
Ja, tatsächlich. Helge, was wünschst du dir für die Zukunft, außer natürlich, dass immer schönes Wetter auf der See ist, aber was würdest du dir tatsächlich jetzt so aus dem, was du aus der Vergangenheit noch ja so mitgenommen hast, was würdest du für die Zukunft wünschen?
Der wesentliche Teil für die Zukunft, abgesehen von Frieden in der Ukraine und ein gemeinsames Verständnis der arabischen Staaten, dass man Terrororganisationen wie die Hamas nicht mehr unterstützen darf, geht tatsächlich darum, dass wir den Klimaschutz endlich so gestalten, dass wir eine noch beherrschbare Welt haben. Und dazu kann die Abfallwirtschaft als Ressourcenrecht ganz Erhebliches dazu beitragen. Und das Verständnis muss immer stärker und immer besser werden. Und dazu gibt es schon viele Ansätze. Und deshalb sollten wir die jetzt drohende Finanzkrise durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dazu nutzen, ganz schnell darüber Klarheit zu schaffen, dass wir schädliche Subventionen nicht mehr unterstützen wollen. Und das würde einen Geldbedarf von, wenn ich die letzten Uber-Zahlen richtig im Geld habe, von, ich glaube, mehr als die 60 Milliarden, die jetzt kritisch sind, freisetzen und die man dann für Transformations- und Klimaschutzprojekte einsetzen kann. Das heißt, wir haben es durchaus in der Hand, schnell zu agieren und auch Geld zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir dann noch den CO2-Preis deutlich erhöhen und ein Klimageld für die Bürgerinnen und Bürger einführen, wären wir auf der sicheren Seite und könnten tatsächlich auch sozialen Klimaschutz für alle machen.
Ja, das war doch noch zum Abschluss ein sehr eindringliches Plädoyer, auch über den Abfallbereich hinaus. Also sehr interessant, auch sehr interessant. Wir hatten dieses Jahr noch gar keinen Gast zum Abfallrecht. Und ich glaube, es war jetzt ein wilder Ritt durch verschiedene Themen. Aber ich glaube, es waren sehr viele interessante Aspekte dabei. Und möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr Wendenburg, dass Sie sich Zeit genommen haben bei uns im Podcast. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Herzlichen Dank.
Definitiv. Dankeschön, Helge. Danke, Helge. Und dir dann tatsächlich ein schönes Wochenende. Ja. Euch beiden übrigens. Wir haben nämlich an einem Freitag heute aufgenommen.
Dankeschön.
Schönes Wochenende, ihr Lieben. Dankeschön.
Okay, tschüss.